Wo ist denn Miller? Da. Ja, danke für deine Hinführung. Danke, dass du uns hast teilnehmen lassen, so ein klein wenig. Hast du es nicht ganz ausführlich erzählt, aber du hast uns teilnehmen lassen an dem, was in deinem Leben war und ja, das bis heute noch so weiter reicht ja auch. Ne? Hast es ja sehr schön ausgedrückt. Ehrlich gesagt, also das ist natürlich jetzt nicht gerade so, oh, mir ging es ganz, ganz schlecht und ja, und es ist alles dunkel und ja, dann muss man eben doch und es ist also richtig ermutigend, muss ich sagen, ist das jetzt ja nicht unbedingt so, ne? Also, ja, ist alles komisch, also schöner ist es ja, wenn man dann so sagt, ja, so, komm zum Glauben und dann bekehrst du dich oder wie man das auch nennen möchte, du lebst jetzt dein Leben mit Jesus und du betest und du liest in der Bibel und es hast mal Schwierigkeiten und dann betest du und Gott hört dein Gebet und es geht alles so von einem aufs andere, du bist ein klein wenig runter, aber also im Prinzip geht es immer weiter hoch, bis man dann am Gipfel irgendwann angekommen ist. Das hört sich schöner an, ne? Und oftmals denken wir auch so und predigen auch so und erzählen das so weiter. Und vor allen Dingen denken wir das ganz oft so, dass es ja so ist, dass wir, wenn wir jetzt an Gott glauben, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist jetzt, hat mich überzeugt, die Bibel, die biblische Geschichte hat mich überzeugt, die Reden von Jesus, das ist, finde ich, einfach, ich bin überwältigt, das ist mir ganz tief zu Herzen gegangen und so jetzt lebe ich mit Jesus und jetzt starten wir mal richtig durch und das, was die schweren Tage, die lassen wir hinter einen, so, ne, so, hört sich schöner an. Und manchmal denken wir das ja auch so. Muss nur genug beten zum Beispiel. Ne? Ja, ist das jetzt ungeistlich gewesen, was du gesagt hast, Terry? Oder ist das so, ist das nicht so fromm genug? Frage ich mich so. Ne? Oder ist das so nach dem Motto, naja, so ist der Glauben halt manchmal und bei manchen Menschen. So lebt meine Glauben halt. Ja. Finden wir so Antworten? Immer die besten Antworten, sag ich, immer finden man ja so in der Bibel. Und da stehen viele tolle Geschichten drin. Ich habe das ja gerade schon gesagt. Also man liest in der Bibel und es überzeugt einen, es bewegt einen und das ist irgendwo erwärmt einen vielleicht auch und es hilft einem weiter, man findet sich irgendwo wieder in verschiedenen Geschichten und dann kann man richtig durchstarten, das ist schön. Ne? Für was ist die Bibel überhaupt da? Hast du schon mal gefragt? Also ich sage immer, Bibel ist für zwei Sachen als erstes da. Es gibt natürlich noch andere Punkte, aber als grundlegend ist die Bibel für zwei Antworten zuständig. Einmal, das ist die wichtigste Antwort auf die Frage, wer ist eigentlich Gott? Das ist die allerwichtigste Frage. Überall auf der Welt stellt man sich die Frage. Auf allen Kontinenten gibt es Menschen, die sich diese Frage gestellt haben und stellen. In allen Kulturen, in allen Jahrhunderten und immer hat man sich gefragt, wer ist eigentlich Gott? Und man hat auch verschiedene Antworten halt gegeben. Ne? Und wir sagen, die wirkliche Antwort findest du in der Bibel. Da gibt es ganz viele Antworten. Mit Jesus, mit dem Schöpfer und so weiter. Und die zweite Frage, warum ist das wichtig, in der Bibel zu lesen, ist die Frage, ja, was hat das jetzt mit mir zu tun? Und wie lebe ich denn jetzt eigentlich meinen Glauben? Und gibt es da irgendwelche Anweisungen für mich drin oder Hilfen? Nicht Anweisungen, hört sich so ein bisschen von oben. Gibt es da irgendwelche Hilfen für mich in meinem Glaubensleben an Gott? Oh, da gibt es ganz, ganz viele. Es gibt Menschen, die mit Gott gelebt haben, auf Höhen, in tiefen Lagen. Und ja, da kann man ja von lernen. Von Geschichten lernt man. Auch das wieder. Auf allen Kontinenten, zu allen Zeiten, in allen Religionen, jedem Jahrhundert wurden auf der Welt Geschichten erzählt. Warum? Nicht nur, um so die Langeweile zu vertreiben, sondern um etwas zu lernen. Auch Märchen sind ja nicht nur einfach nur, um nette Geschichte zu hören, sondern um etwas zu lernen. Und so macht man das überall auf der Welt. Und so ist das in der Bibel auch. Es sind viele Geschichten, da kann man was von lernen. Und wir haben heute, und ich fange heute an mit einer Geschichte, da kann man etwas von lernen. Eine tolle Geschichte, eine interessante Geschichte. Wie komme ich da drauf? Wird sich vielleicht ein und andere fragen. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Ich wurde angesprochen. Ich soll doch mal, oder ich hatte ja mal gesagt, gibt es irgendetwas, worüber ich predigen soll? Und dann kam jemand auf mich zu aus der Gemeinde und hat gesagt, oh, kannst du mal darüber predigen? Und das ist, habe ich gedacht, oh, was ist das denn jetzt hier? Pff, weiß ich jetzt gar nichts zu sagen. Ne? Das ist, okay, das ist, ein kleines Buch, das hat nur 3 Kapitel aus dem Alten Testament. Und die meisten kennen das vielleicht gar nicht richtig. Es ist der Prophet Habakuk. Weiß nicht, ob euch das so geläufig ist, so die ganze Geschichte. Also mir war sie, als diese Person mich angesprochen hat, nicht ganz präsent, muss ich schon sagen, obwohl ich etliche Male die Bibel natürlich gelesen habe, aber so, man liest ja auch manchmal einfach so. Ne? Ganz schlimm ist es, wenn man nur Hörbibel, Anführungszeichen, liest. Also ich bin immer ein Fan von so dieses Händische, ne? Wenn man dann, was hat der da gerade? Wenn man so einen Lautsprecher, ne? Man hört jetzt so ein, sitzt zu Hause, hört dann nur, oder am Auto, was hat er jetzt gesagt? Ne? Zurück, muss auf den Autoverkehr achten oder so. Ne? Dann sagt er, ist blöd ist das. Lieber richtig lesen hier und dann, was hat er geschrieben? Ah ja, okay. Naja. Ist viel einfacher und man überliest auch nicht so schnell und man überhört auch nicht so schnell. Man kann sich auch viel besser daran erinnern, als wenn du nur hörst. Ne? Du kannst gar nicht zurückspulen. Also ich weiß von manchen, die machen das so auf der Autofahrt, dann denken sie so, was heißt denken, ist ja auch so, die Zeit nutze ich jetzt irgendwie positiv. Ist auch gut, kann man ja machen, aber man kann ja nicht so schnell, was hat er jetzt gesagt? Und dann ist er schon weiter, man ist noch am Gedanken und da hat er schon 3 Verse weiter und man kommt ganz aus dem Konzept raus. Also deswegen, lest einfach. Das ist meine, oder wenn er hört, ist auch gut, aber lest auch, sagen wir mal so. Ne? Und am besten ist, studiert ruhig ein bisschen. Also nehmt euch jetzt nicht 10 Kapitel in 5 Minuten vor, sondern ein Vers in 5 Minuten zum Beispiel. Das ist studieren, drüber nachdenken. Was steht da vor, was steht danach, was könnte der gemeint haben, in welchem ganzen Zusammenhang steht das und so weiter. Okay, also es geht um einen kleinen Propheten Habakuk. Ja, das ist ein interessanter Prophet. Ich lese gleich die ersten Verse vor, aber vorher will ich was erzählen. Eigentlich hatte ich mir schon gedacht, ich mache jetzt mal so 10 Minuten, Viertelstunde, erzähle ich mal um die Geschichte rum, was dann eigentlich so ringsrum passiert ist. Gerade bei Propheten ist das eigentlich ganz sinnig, zu wissen, was so die Zeitgeschichte so ringsrum gewesen ist und was in Israel passiert ist und so. Ich habe die Tage, stundenlang gesessen, da ein Buch, da ein paar Tabellen, gelesen, das ist alles so kompliziert. Ich reduziere das, wirklich, ich reduziere das. Wer sich da näher mit beschäftigen will, macht das, es ist äußerst spannend. Aber ich reduziere das auf diesen Punkt, der für uns, für euch vielleicht, wichtig sein kann. Denn es ist die Not, die ringsrum war. Die Ausleger gehen so davon aus, man erfährt nämlich nichts von dem Propheten Habakuk, außer einen kleinen Vers, da kann man etwas rauslesen. Was ist der allerletzte Vers? Ist das? Wer die Bibel dabei hat, der kann mal den allerletzten Vers schon mal lesen. So. Da kann man vielleicht was rauslesen. Und einen anderen Vers, da kann man was aus der Zeit rauslesen. Aber auch nicht viel. Man geht davon aus, dass er so um der Zeit vom König Josia oder vielleicht die Zeit des Königs Joachim gelebt hat. Das war einer, der nach Josia kam. Josia war ein sehr guter König im Reich Juda. Jojakim, also alles danach, was danach kam, war, ging es richtig, richtig bergab mit allem. Mit der Gottesfurcht, mit dem sozialen Miteinanderleben, mit dem Leben der Nachbarvölker. Es ging alles richtig, richtig runter, bis kurze Zeit später kam dann die babylonische Gefangenschaft, Überfall. Eigentlich weiß man nicht so viel, man weiß nicht, wie er berufen wurde, und das ist gut so, habe ich mir gedacht. Es ist gut so, dass wir es nicht hundertprozentig wissen. Und warum denke ich, ist es gut? Weil es eigentlich auch heute sein könnte. Heute könnte hier, also könnte gleich hier der Habakuk reinkommen, also naja, gut, also er ist ja schon lange tot, aber jemand so in der Art, der könnte so, hallo, ich heiße Habakuk und ich habe euch was zu sagen, aus meinem Leben zu erzählen. Es könnte nämlich heute sein, weil die Zeit heute ganz ähnlich ist. Ja, gleich im ersten Vers, da geht es, ich kenne ihn auswendig, gleich im ersten Vers, da geht es schon los. Dies ist die Last, die der Prophet Habakuk gesehen hat. So heißt es im ersten Vers, Kapitel 1, Vers 1. Dies ist die Last, die der Prophet gesehen hat, gehört hat von Gott, beobachtet hat. So fängt es schon an. Es ist eine Last. Man kann es verschieden übersetzen, wenn du denkst, es ist. Aber eigentlich heißt es auch Last. Und der alte Luther übersetzt es auch mit Last, eigentlich sehr sinnig. Und es ist eine Last. Alles das, was Habakuk erlebt und gesehen und gehört hat und hören wird, das ist eine Last. Es ist nicht alles nur einfach. Auch die Antworten Gottes sind nicht einfach immer. Ha, schön. Vieles ist einfach eine Last, wie einen schweren Rucksack, den jemand zu tragen hat. Und wenn man etwas, ja, lest euch nochmal hier die Offenbarung nochmal durch, ich habe ja da mal darüber gepredigt. Mann, was sind das alles für Sachen, die da drin stehen? Man weiß, das kommt alles irgendwie, ja, ist ja vieles so ein bisschen in Bildern gesprochen, aber das ist eine Last, eine wirkliche Last. Oder denkt an den Propheten Jeremia, über den ich gepredigt habe, der weinende Prophet. Warum? Weil es eine Last ist. Man ist eine Last, und genau das ist das, was der Habakuk auch erfahren hat. Und das ist die Überschrift, der erste Vers ist oftmals wie eine Überschrift. Das ist die Last, dies ist die Last, die der Prophet Habakuk gesehen hat. Eine Last. Grau, dunkel, deprimierend. Habakuk schaut sie um sich, sieht die anderen Gläubigen um sich rum im Lande Juda und merkt, irgendwie läuft alles richtig blöd. Es ist nichts richtig gut. Er schaut zurück, keine 100 Jahre vorher, das Brudervolk oder die Bruderstämme, wie man es nennen möchte, das Nordreich Israel, gefangen geführt, deportiert, weg. Und ständig rückt immer wieder der Assyrer von oben an und bedrängt uns. Und dann kommt von unten so ein bisschen der Ägypter und drängt uns. Und im Land selber ein Durcheinander. Gewalt wird genannt. Vergewaltigung wird genannt. Das Land wird vergewaltigt, die Menschen werden vergewaltigt, das Volk wird vergewaltigt. In diesem Vers kommen wir später nochmal hin. Brutalität. Alles das, Unterdrückung, Korruption, eigentlich nichts Gutes. Und dann die Frage für Habakuk. Hey, wir sind doch das Volk Gottes. Wir sind doch die, die du auserwählt hast. Und das könnten wir heute auch sagen. Wir sind doch die, die Gott auserwählt hat. Gott hat uns berufen, Gott hat uns den Glauben geschenkt. Könnten wir heute auch sagen, ne? Merkt ihr? Könnt das alles auf uns übertragen, komplett. Gott, darum kommen die Assyrer, da sind, Hinten fängt schon das neubabylonische Reich an, da gibt es schon Tohuwabohu. Von Süden kommen die Ägypter. Ein Tohuwabohu im Lande, nichts läuft gut. Einer ist gegen den anderen, der eine klaut den anderen, da wird Gewalt angewandt. Und die Oberen, die Adligen, die Fürsten im Land, das sind die allerletzten. Korruption, Ausbeutung, fürchterlich. Gott, wo bist du? Gott, was machst du? Wann redest du? So, und jetzt lese ich den Text. Oder? Soll ich euch den Text lesen? Na komm, wir wissen doch, wenn ich bete, dann Gott lindert doch, oh Gott, Gott hilft uns doch, das wissen wir doch. Das wissen wir, muss nur beten, muss nur an ihn vertrauen, dann wird es schon gehen. Ja, Gott schafft einen Ausweg. Ich habe gerade eben, als wir dieses Lied gesungen haben, das Killerlied, oh, da war das auch so. Bei Kindern kann man das auch sagen und das ist auch richtig so und das muss man auch sagen. Aber wir sind jetzt keine Kinder, die Kinder sind unten. Wir dürfen ruhig auch mal was anderes sagen. Ich lese uns den Text und ich lese den Text nach, fand ich am schönsten, nach der Wuppertaler Studienbibel, deswegen jetzt nicht aus der Bibel selber raus. Aber guck, 1, Vers 2 bis 4, und das ist dann der komplette Predigttext. Also nur drei Verse, ne? Wie lange, Jahwe, rufe ich um Hilfe und du hörst nicht. Ich schreie zu dir, Misshandlung, aber du hörst nicht. Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust bei Unheil zu? Bedrückung und Gewalt sind mir vor Augen. Es ist Streit und Reiberei erträgt er. Darum schlafft das Recht und Gerechtigkeit kommt nicht mehr vor. Denn der Böse umringt den Gerechten. Darum kommt verdrehtes Recht heraus. Soweit. Ja, komischer Bibeltext. Als ich dir den gesagt habe, du hast ja auch geschluckt. Ja, du hast von Text hier. Du, so man den raus. Ne? Aber man kann ja aber gut was rausziehen. Ne? Das ist die Erfahrung, die Habakuk gemacht hat. Wie lange, Jahwe, rufe ich um Hilfe, aber du hörst mich. Das ist die Erfahrung, die Habakuk macht. Ich bete und Gott hört nicht. Lass uns das mal ganz tief in uns sinken. Ich bete, steht ja, wie lange bete ich? Ja, wird zu dir und du hörst nicht. Ich bete und bete und bete und du, Gott, hörst mich nicht. Du hörst nicht. Und dann zählt er das ja auf. Ich rufe Misshandlung und du hörst nicht. Das muss dich doch umtreiben, Gott, was hier passiert. Und ich bete und ich schreie dir das zu und was passiert? Du hörst nicht. Gott, das ist nicht fair. Aber ich denke, das kennen wir doch auch, oder? Das ist wenigstens ganz oft so eine Erfahrung. Oder wenn wir mal in unser Glaubensleben reinschauen, dann betet man, man sieht eine Not und es passiert nichts. Beste Beispiel ist immer so Krankheit. Ja, denke ich, oh, nee. Was ist das denn jetzt? Oh nein, schlechtes Ergebnis, war beim Arzt gewesen. Und man betet und betet und fragt vielleicht noch andere und betet. Und was passiert? Hoffentlich passiert was Positives. Passiert auch manchmal. Aber ganz oft, und ich sage ganz oft, und das ist wohl auch unsere Erfahrung, die wir haben, erscheint es so, dass nichts passiert. Gar nichts. Dass Gott scheinbar mein Gebet, unser Gebet in der Gebetsgemeinschaft, in der Gebetsgruppe, was man weitergegeben hat, anscheinend nicht hört. Es passiert nichts. Manchmal wird es sogar noch schlimmer. Was soll das denn? Das kennen wir doch. Natürlich ist es schön zu sagen, Gott hilft mir aus dem Dreck raus. Ja, tut er ja auch. Aber es ist auch die Erfahrung, dass ich bete und bete und bete und es passiert nichts. Oder ich bete für den Frieden. Ja, wie viele Gottesdienste waren schon für den Frieden unten da, Russland, Ukraine? Wie viele Gebetsgemeinschaften, Gebetsnächte wurden schon durchgebetet? Und was passiert? Nichts. Nichts. Die bomben weiter. Der eine bombt in die eine Richtung, der andere bombt in die andere Richtung. Es passiert nichts. Da könnte man doch verzweifeln, oder? Man könnte doch wie Habakuk sagen, Herr, und jetzt sage ich mal nicht Jahwe, so wie Habakuk, das ist der Name des Gottes im Alten Testament, ich kann ja sagen, lieber Jesus, ich bete und du hörst nicht. Das ist meine Erfahrung. Ich rufe Krieg und Leid und Vergewaltigung und dir scheint das alles egal zu sein. Es passiert einfach nichts. Oh, also Gebet, was nicht erhört wird, also immer wieder, ich im Ältestenkreis, Heike, du bist hier, ich bete immer Anfang des Jahres, bete ich oftmals, vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, ach, Herr, lass dieses Jahr Menschen zum Glauben kommen, viele Menschen, ich habe auch schon mal für Zahlen gebetet, also für eine Anzahl von Menschen und naja, ganz ehrlich, ja, so ganz viele waren es dann doch nicht. Ne? Ist es nicht ernsthaft? Doch, das Gebet war ernsthaft und das Anliegen ist ernsthaft und ist sicherlich auch im Willen Gottes, dass Menschen zum Glauben kommen. Aber es ist anders. Es läuft manches eben einfach anders. Ich habe mir noch aufgeschrieben, man betet für Regierungen, das ist auch eine Anweisung, die in der Bibel drin steht. Paulus sagt das, betet für die Oberen und wir machen das. Und wir machen das und ganz treu, wie wir sind und es ist auch richtig so und das sollen wir auch tun. Und bitte, versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, dass wir das nicht tun sollen. Tut das bitte. Betet für die Regierung zum Beispiel oder für den Frieden. Betet dafür. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich das so gucke, das wird irgendwie nicht besser. Habakuk stellt Gott eine Frage. Eigentlich, und du hast das auch schon gerade gesagt, du, aus deinem Leben, du hast Gott dein Leid geklagt, angeklagt und genau das macht Habakuk auch. Er klagt sein Leid und letztendlich klagt er Gott auch an. Ganz ehrlich, keine frömmelnde Frage. Wie lange, Jahwe, rufe ich um Hilfe und du hörst nicht? Das ist eine Frage. Stellst du Gott Fragen? Irgendwo habe ich gelesen, dass im Buch Habakuk 15 Mal eine Frage gestellt wird. Ich habe das versucht nachzukontrollieren. Ich bin da an meinen Hebräischkenntnissen gescheitert. So. Aber es kommt so etwa hin, je nachdem. Also Sabine, du hörst glaube ich zu, du wolltest streamen, hast du gesagt. Vielleicht kannst du das mal rausfinden, ob das wirklich 15 oder 16 sind oder 14. Aber so etwa kommt das hin. Also ich kann besser die Sprache nicht, bin ich so begabt da. Habakuk stellt Frage an Frage an Frage an Gott. Stellst du Gott Fragen? Stell ich Gott Fragen? Ist ja gut. Das ist eine Frage. Also an euch jetzt. Ne? Also die Frage für euer Gebetsleben. Stellt ihr Gott Fragen und wenn ja, was für Fragen? Oder denkt ihr, naja, gut, nö, stellt besser keine Frage, könnt ihr vielleicht auch so mein Gottesbild so widersprechen, wenn ich da so eine Antwort habe. Müsste doch eigentlich anders sein, ne? Ich weiß doch, wie Gott ist. Gott ist doch der Liebende. Das sagen wir immer. Gestern war ich in der Brücke und ich singe mit denen immer. Jedes Mal, also Brücke, das ist hier dieses, ach Marie, du bist ja, wir machen ein paar Gottesdienste und für die Alten etwas dementen Menschen. Und ich denke jedes Mal das Lied, Gott ist die Liebe. Kennen wir alle, ne? Aber manchmal denke ich auch, was ist, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt doch mich, er liebt doch mich. Darum sage ich es noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe. Und da sind 5 Strophen, da hast du 25 Mal, 30 Mal Gott ist die Liebe gesungen. Das ist doch, Gehirnwäsche. Nein, das ist ein schönes Lied, versteht mich nicht falsch. Es ist ein schönes Lied und ich singe das ganz bewusst. Und gerade für die Alten, die da oben sind, ist das wichtig und die singen das so gerne mit. Das ist schon gut. Und wir wissen das. Gott ist Liebe. Gott ist barmherzig. Gott ist der gute Hirte. Ich bete auch jedes Mal hier in Psalm 23 mit denen. Ist der gute Hirte. Das wissen wir alles. Also müsst ihr doch jetzt... Habakuk sagt, nö. Nix. Nix dergleichen. Pustekuchen. Gar nichts. Vielleicht muss man nur lange genug beten. Oft genug beten, harre aus im Gebet, ne? So ganz fromm gesagt. Aber Habakuk sagt ja, das habe ich doch, wie lange soll ich denn jetzt beten? Ich habe doch schon so oft gebetet und du hörst nicht. Und genau das ist doch unsere Erfahrung, wie ich es gerade eben schon gesagt habe. Wir können so fromm sein und Gott unser Leid bringen und immer wieder. Und irgendwo scheint es nichts zu bringen. Auf diesen Vers gehe ich jetzt gar nicht groß ein, das ist der Vers 4, ich habe es nur mal aufgeschrieben, weil Gott nicht eingreift. Er klagt Gott ja an, er sagt, weil du nicht eingreifst, wird es noch schlimmer. Das ist eine Anklage. Gott, du könntest doch. Du könntest doch verhindern, dass da irgend so ein Depp da mit seinem Auto in eine Menschenmenge fährt. Du könntest es doch. Ist doch kein Problem, oder? Du könntest das. Jetzt wird es noch schlimmer, noch mehr Leid, noch mehr Tod und noch mehr Tränen, die fließen und noch mehr Spaltung in der Gesellschaft und Spaltung unter Menschen. Du könntest doch. Man kann so viel dazu sagen. Habakuk klagt und was macht Gott? Ist eine gute Frage, ja? Was macht Gott? Erstmal nichts. Und das ist so frustrierend. Aber das ist auch genau das, was wir, ich habe nochmal so ein paar Fragen mir so aufgeschrieben, was man betet und was macht Gott? Nichts. Warum bin ich so oft niedergeschlagen? Warum habe ich oft so depressive Phasen? Gott, warum? Was sagt Gott? Nichts, sagt Gott. Oder, warum bin ich so alleine? Ich wünsche mir doch Freunde, einen Freundeskreis. Ah, kann man sagen, ja, du bist ein Holzkopf, deswegen hast du keine Freunde. Gibt es überall die Holzköpfe? Nee, es ist eine ernsthafte Sache. Es ist ernsthaft, dass Menschen sich Beziehungen wünschen. Haben sie nicht. Finden keinen. Oder warum, man ist vielleicht verheiratet oder lebt in einer Partnerschaft, warum kriegen wir keine Nachkommen? Also Kinder, Nachkommen, Kinder. Warum? Und es gibt so viele Paare, die sich das von Herzen wünschen und beten und da kommt nichts. Und sie klagen das Gott und es kommt nicht. Und das ist eine riesige Not, eine riesige seelische Not. Menschen, die dann auch hier nicht beim Muttertag erscheinen können, einfach weil es denen zu schwer ist oder mit Kinder sehen, einfach so schwer ist, wenn da irgendjemand wieder einen Kinderwagen durch die Gegend schiebt. Das ist eine bittere Not. Es gibt so viele Fragen, die wir haben könnten oder haben. Warum geht es dem anderen besser als uns? Dem, der diesen Drecksack da, den Nachbarn da, der über jeden herrotzt. Warum geht es dem so gut und mir? Warum geht es mir so schlecht? Psalm 73, das wo ist auch, ne? Asaph hat das geschrieben. Warum? Muss ein Schwein sein, ne? Dann geht es dir gut oder wie? Was ist denn jetzt? Wisst ihr, es ist so schön mit euch und überhaupt so Lobpreislieder zu singen. Ich singe sowieso gerne. Und mache ich auch gerne Musik. Nächste Woche ist wieder Peter and Friends dran. Mindestens ein Friend ist dabei schon mal. Mal gucken, ob noch mehr Friends dazukommen. Ich singe gerne und ja, Lobpreis. Es gibt ja Lobpreisseminare zum Beispiel auch, ne? Also dann, oder man singt so wie in biblischer Zeit, so in den Psalmen, so Loblieder, Danklieder und so, ne? Aber habt ihr schon mal so die Psalmen wirklich gelesen? Ich habe nochmal nachgeguckt, ich habe nochmal nachgezählt, ich habe so schöne Listen, wie gesagt, ich habe ja auch viele Bücher sind immer gut, ne? Meistens besser als Internet, habe ich nochmal gelesen und es gibt mindestens 50 Klagepsalmen. 50. Es gibt 150 Psalmen und mindestens 50, also ich habe 50 gezählt, 50 Klagepsalmen. Das ist ein Drittel. Genau ein Drittel. Und ich habe mich gefragt, wo sind unsere Klagelieder? Oh, cool, ich schlage mal ein Liederbuch auf. Kennen wir, ne? Und da ist immer so schön, Liederbücher haben auch manchmal so Verzeichnisse, Sachgruppenverzeichnisse. Geht es hier Gott Vater Lieder? Dreieinigkeit, Gott Sohn, Heiliger Geist Lieder, Eingangslieder und Anbetungslieder, Lob- und Danklieder, Wort Gottes und Psalmlieder, Wort Gottes Bibelzitate, Mahl des Herrn, Segen, Advent, Weihnachten, Jahreswechsel, Passion und Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, Einsegnung, Ruf zum Glauben, Rechtfertigung, Hingabe, geistlicher Kampf, Mission, Alltag, Morgen und Abendlieder, Hochzeit, Tod und Ewigkeit, Wiederkunft, Glaube und Vertrauen, Freude am Herrn, Gemeinschaft am Herrn, Heiligung im Herrn, Trost und im Herrn, Chorusse, Kanons. Habe ich da was überlesen? Nee, kein Klagepsalm, kein Klagelied. Man kann, also man muss schon, man findet ein bisschen was, aber es ist nicht ein Drittel. Also, versuch mal, ich weiß nicht, was du gleich noch rausgesucht hast, ne? Ob du was gefunden hast. Also jetzt, ich will dich nicht unter Druck setzen. Nein, wir singen das alles gerne, aber ich will einfach nur ein bisschen anregen, nachzudenken und weiterzudenken und einfach auch mal zu überlegen, ist das so, was mein Leben denn auch so widerspiegelt oder was die Bibel mir widerspiegelt. Ja, Klage, Zweifel, Anklage ist das nicht ein Zeichen von Unglaube, wenn ich Gott anklage? Nein. Anklage oder auch Klage und Zweifel ist kein Zeichen von Unglauben. Ein Zeichen von Unglauben ist, wenn ich klagen, zweifle und dann wegrenne. Mit dir möchte ich nichts zu tun haben mehr. Habakuk macht das anders. Habakuk rennt nicht weg. Er klagt an, er sagt Gott seine Not, die er sieht, er klagt es, er klagt Gott auch an, aber er läuft nicht weg. Er bleibt da. Später, Kapitel 2, liest man dann, ich sitze mich jetzt hier hin und warte mal ab. Aber kommen wir später noch, also nächste Woche, glaube ich, kommen wir dann noch drauf. Ja, es ist nicht ein Zeichen von Unglaube. Ja, Habakuk, sieht die brutale Herrschaft der Assyrer oder das aufkommende Neubabylonische Reich, die Gottlosigkeit im Volk Juda und er klagt, ja, er klagt Gott an. Klagen heißt nicht, die Existenz Gottes in Frage zu stellen, sondern sein Handeln und sein Nicht-Eingreifen nicht zu verstehen und Gott, seinem Herrn, das zu sagen. Das ist Klage. Ich verstehe das nicht. Und ich verstehe nicht, was hier passiert. Und das sage ich dir jetzt. Und ich bleibe jetzt hier sitzen. Bitte antworte mir. Wie Gott antwortet? Naja, und Gott wird antworten, wenn er schon die Bibel hier liest. Ich sehe ja mindestens zwei, die jetzt auch hier mitlesen. Die können schon vorlesen. Ja, Gott antwortet ganz speziell. Das ist nächste Woche dann aber. Also, ich komme zum Schluss. In allen Fragen, aller Not um einen rum, dieser gottlosen Welt, diesem gottlosen Zeitgeist um uns rum. Und das muss man ja wirklich sagen, wir leben nicht in einer guten Zeit. Halte an Gott fest. Also nicht an der guten Zeit. Ich meine nicht den Wohlstand. Da haben wir viel. Ich denke, die meisten von uns haben reichlich und auch zu viel vielleicht. Das meine ich nicht. Ich meine die geistliche Not oder den geistlichen Zustand unserer Welt. Menschen hier, da Richter werden sollen, die sagen hier, ja, 5 Minuten vor der Entbindung hat der Mensch noch kein Lebensrecht, noch keine Menschenwürde. Was ist das denn? In was für einer Zeit leben wir denn? Wissen die Menschen überhaupt, was sie sagen? Das ist doch, mich schaudert das. Also es hat doch nichts mehr mit Glauben, nichts mehr mit überhaupt Menschlichkeit, von mir aus Humanismus zu tun. Es ist ganz egal. Also, mir fehlt einem die Worte. Aber mit vielen Dingen. Es war nur ein Beispiel jetzt aus der letzten Woche da, von anderthalb Wochen, wo ich denke, wo leben wir denn? Es ist wirklich diese Zeit, Wohlstand haben wir, aber oftmals ist der Wohlstand uns auch eine Falle, muss ich sagen. Weil wir denken hier, ach, uns geht's doch gut. Ja, Mist, uns geht's nicht unbedingt gut. Geistliche Not ist viel, viel größer. Schrei deine Klage ruhig laut raus, stell Gott Fragen. Kannst du viele Fragen, alle Fragen, die du hast, alle Zweifel, die du hast, stell sie Gott, sag sie Gott. Aber halte dann Gott fest. Und letztlich, und ich habe mir überlegt, das werde ich in, das soll so eine kleine Predigtreihe werden, 3 Kapitel wird nicht lang, ne? Die Predigtreihe. Ich will es jedes Mal am Ende sagen. Erinnert mich, wenn ich es vergesse. Bis nächste Woche geht es mich weiter. Sei ein Habakuk. Sei ein Habakuk. Und was meine ich damit? Was heißt, also in biblischer Zeit oder in der Bibel haben Namen eine Bedeutung, ich habe das schon öfters mal gesagt. Habakuk heißt umarmen. Derjenige, der umarmt. Der ist ein hübscher Name, ne? Ich weiß nicht. Für einen Jungen noch gar, also ich stelle mir gerade so vor. Oh, guck mal da, hey, hallo, du da, der da umarmt, komm mal her. Das passt irgendwie nicht so richtig. Aber das ist der Name, der umarmt und es ist Programm. Wen umarmt man, den man gerne hat? Wen umarmt man, den man nicht loslassen möchte? Und das ist das, was ich euch mitgeben möchte, auch heute schon, auch wenn das jetzt in unserem Text noch nicht so vorkommt. Ich wollte was Positives, ich wollte positiv enden. Ne? Umarme Gott, halte Gott einfach fest, in allem, ganz egal. Es ist viel Not, Not in Familien, Not in Gesundheit, Not in der Politik, Not in der Gesellschaft, überall, geistliche Not. Klar, alles Gott, aber umarme Gott, bleib bei ihm und halt, lass nicht los. Ne? Und wenn der dann losgeht, ja, dann geht man eben mit. Da musst du mich eben mitschleifen. Sei ein Habakuk. Du darfst Gott ehrlich deine Not sagen. Du darfst auch Gott anklagen. Und das Interessante ist, wenn ihr zu Hause, vielleicht heute Nachmittag, mal den Propheten Habakuk mal so ganz lest. Gott hält dem Habakuk das nicht vor, all seine Fragen, seine Anklage. Er hält ihm das nicht vor. Er sagt nicht, oh Habakuk, jetzt bist du aber ein bisschen weit gegangen. Nee, kein einziges Wort. Kein Wort. Wir dürfen Gott ruhig sagen, wir verstehen dich nicht. Warum? Wir sind dann in allerbester Gesellschaft. Selbst Jesus hat das gesagt. Psalm 22 ist ein Klagepsalm. Und von dem zitiert Jesus am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Selbst Jesus, du bist in guter Gesellschaft, wenn du klagst. Selbst Jesus hat das getan. Selbst Jesus hat nicht alles verstanden, aber er hat festgehalten. Man könnte fast sagen, er war auch schon Habakuk. Einer, der festgehalten hat. Okay, bleib bei ihm, halte fest. Ja, das ist die ersten vier Verse. Ne? Und nächste Woche geht es weiter, dann antwortet Gott. Und seid mal gespannt. Also ich hoffe, ihr seid wieder da, ne? Seid im Urlaub oder so. Wie Gott antwortet, ist schon echt cool.